You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu den heutigen Antifa-News am 8. Juni. Wir wollen in den heutigen Magazin unseren Fokus zum einen auf Thüringen setzen, denn der Ballstedt-Prozess gegen 15 Neonazis ist letzte Woche geendet und die verbotene Blood and Honor soll in Thüringen wieder aktiv sein. Des Weiteren schauen wir nach Mecklenburg-Vorpommern, denn in der letzten Woche wurde ein 10-jähriger Junge von einem Neonazi auf einem Spielplatz verprügelt. Wir nehmen uns das zum Anlass, um einen genaueren Blick auf die Neonazi-Szene in Mecklenburg-Vorpommern zu werfen.
Unter dem Namen Combat 18 hatten sich europaweit jahrelang gewaltbereite Neonazis zusammengeschlossen. Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorging, scheint Combat 18 nun wieder in Deutschland aktiv zu sein. Nach Recherchen des NDR und der Süddeutschen Zeitung verfügen die Ermittlungsbehörden zudem über zahlreiche konkrete Hinweise, die offenlegen, dass sich der bewaffnete Arm des Neonazi-Netzwerks Blood and Honor schon seit 4 Jahren um neue Strukturen in Deutschland bemüht. Sowohl Blood and Honor als auch Combat 18 sind in Deutschland seit dem Jahr 2000 verboten. Ian Stewart, Sänger der Rock Against Communism Band Screwdriver, gründete das Netzwerk zusammen mit anderen Neonazis in den 1980er Jahren in Großbritannien. Ihr Ziel war es, sich international zu vernetzen und rechte Musik bzw. Tonträger zu produzieren und zu verbreiten. Des Weiteren wurden in ihren Publikationen zu Anschlägen aufgerufen und der Kampf gegen politische Gegner und Migranten in sogenannten führerlosen Zellen propagiert. Eine Methode, die es den Sicherheitsbehörden schwerer machen und die auch die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund NSU angewandt haben soll. Auch veranstaltete Blood and Honor regelmäßig Konzerte und Open Airs, um ihren vernetzenden Charakter aufrechtzuerhalten. Daran änderte auch ein Verbot des Netzwerks in Deutschland nichts. Zwar nahm die Anzahl der veröffentlichten Tonträger oder Konzerte mit klarem Blood and Honor Bezug deutlich ab, was jedoch eher darauf zurückzuführen ist, dass die Nazis genau wissen, dass ihnen ein erhöhter Ermittlungsaufwand entgegenschlägt, wenn sie weiter unter dem Label Blood and Honor agieren. Das heißt jedoch nicht, dass die ehemaligen Mitglieder einfach so verschwunden sind oder ihre Strukturen nicht mehr existent wären. Denn wie die Szene schon auf einem 2003 erschienenen Blood and Honor Sampler, auf der auch zahlreiche thüringische Neonazi-Bands vertreten waren, richtigerweise propagierte, war das Netzwerk trotz Verbot nicht tot. Dabei scheint vor allem Thüringen immer wieder ein wichtiger Ausgangspunkt zur Gründung neuer Neonazi-Strukturen zu sein. Nach Informationen von NDR und Süddeutscher Zeitung sind beim Bundesamt für Verfassungsschutz in den vergangenen Jahren zahlreiche sogenannte Quellenberichte zu Blood and Honor eingegangen. Auch Katharina König, Mitglied des Thüringer Landtages und des NSU-Untersuchungsausschusses, scheint alarmiert und hat auch eine Erklärung dafür, warum sich größere Neonazi-Strukturen gerade in Thüringen so einfach ausbreiten können.
In Thüringen, gilt ja als das Rechtsrockland innerhalb Deutschlands. Also wir sind das Bundesland mit den meisten Neonazi-Konzerten, mit den meisten Rechtsrock-Events. Und zwar sowohl in Räumen, hängt eben damit zusammen, dass Neonazis hier über eigene Immobilien verfügen, beziehungsweise ihnen eine weitere Immobilie vollkommen unproblematisch zur Verfügung steht, in der sie Veranstaltungen mit bis zu 200 Teilnehmern machen können. Und dazu kommen die sozusagen in Freiluft-Rechtsrock-Konzerte, die stattfinden, die dann eben wie im letzten Jahr bereits geschehen und jetzt im Juli wieder bevorstehend mehrere tausend Neonazis aus Deutschland, aber auch aus Europa anziehen. Das Geld, was dort eingenommen wird, dient zum Teil definitiv erstmal dem eigenen Lebenserhalt. Also es gibt Neonazis, die leben mehr oder weniger von diesen Rechtsrockkonzerten beziehungsweise dem Umsatz, der damit und dann auch im Umfeld, also über CD-Verkäufe, Getränkeverkäufe und so weiter stattfindet, wird dafür eingesetzt, aber eben auch regelrechte, in Anführungszeichen, Soli-Konzerte für die Familie von Ralf Wohlleben beziehungsweise für die Neonazis, die jetzt im Ballstedt-Prozess angeklagt waren, um deren Verteidigerkosten zu finanzieren. Das ist ja das Verrückte, ne? Dass sowas sozusagen, nachdem der NSU untergetaucht war, also Zschäpe, Mundlos, Böhnhardt, das Kerntrio des NSU, gab es in Thüringen Neonazi-Konzerte, auf denen Spenden und Gelder gesammelt wurden, um die drei zu unterstützen. Heute gibt es eben Konzerte, in Anführungszeichen Soli-Konzerte, um die Unterstützer des Kerntrios zu unterstützen oder um eben weitere Neonazis, die aktuell verfahren, ausgesetzt sind, um denen Geld zukommen zu lassen. Und da ist es schon sehr fragwürdig, warum da nicht ein höheres Maß an Repression, insbesondere durch die Versammlungsbehörden, gar nicht an erster Stelle durch die Polizei versucht wird und eben gerade diese großen im Freien stattfindenden Rechtsrock-Events zumindest ein Stück weit beschränkt werden.
Sehr fragwürdig ist dabei auch, warum die Ermittlungsbehörden erst seit 2013 von einer Fortführung der verbotenen Organisationen in Deutschland ausgehen. Trotz des Verbots seien nämlich bis zum Jahr 2012 insgesamt 43 Vorkommnisse in Zusammenhang mit Blood & Honor bekannt geworden. Gerade in Anbetracht aktueller Meldungen von über 450 untergetauchten Neonazis, die in Deutschland per Haftbefehl gesucht werden, ist besondere Vorsicht geboten. Die hohe Zahl flüchtiger Neonazis, die sich über einen längeren Zeitraum hinweg der Festnahme entziehen, sei äußerst beunruhigend, sagte die innenpolitische Sprecherin der Linken Ulla Jelbke. Dies sei zumindest ein Indiz für einen sich etablierenden Nazi-Untergrund. In der rechten Szene gab es eine ungebrochene Bereitschaft zu Straf- und Gewalttaten. Sie könne leider nicht erkennen, dass die Behörden dem mit genügend Sorgfalt nachgehen. Gerade in Anbetracht des NSU und seines Unterstützernetzwerks, in dem nachweislich auch Blood & Honor-Aktivisten involviert waren, sollten die Ermittlungsbehörden mit höchster Sensibilität gegen diese Entwicklungen vorgehen, um eine neue Welle des Rechtsterrorismus zu verhindern.
Wir blicken nach Schwerin, in die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Dort hat sich bereits Ende Mai ein rassistischer Angriff ereignet. Doch erst diese Woche findet sich ein einziger Bericht darüber in den Medien. Wie das Neue Deutschland berichtet, soll ein Neonazi einen 10-jährigen Jungen auf einem Spielplatz angegriffen haben. Das war zur Himmelfahrt. Der Neonazi war betrunken und ging auf dem Jungen los. Der Junge heißt Tarek und seine Familie wollte nur im Park grillen. Der Neonazi schlug Tarek brutal zusammen und rief dabei Sieg Heil. Er konnte fliehen. Die Polizei ermittelt. Dieser Angriff ist kein Einzelfall. Laut der landesweiten Beratungsstelle für die Opfer rechter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern hat es nie so viele rechte Gewalttaten gegeben wie im letzten Jahr. Der Verein zählte knapp 150 Übergriffe. Der Grund für den Anstieg liegt, wie in vielen anderen Bundesländern, die einen ähnlichen Anstieg rechter Gewalt verzeichnen, in der gesellschaftlichen Entwicklung. Darauf verweist auch der Pressesprecher des Lobby e.V., der Beratungsstelle für die Opfer rechter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern.
Naja, also wir beobachten eine Tendenz seit 2014, spätestens 2015, dass generell die Zahl der Angriffe zunimmt. Ein Großteil der Angriffe sind natürlich Körperverletzungsdelikte. Wichtig zu wissen ist aber auch, dass wir auch besonders schwere Formen von Sachbeschädigungen im Gegensatz zur Polizei durchaus als Gewaltdelikte mitzählen. Aber ein Großteil sind tatsächlich Körperverletzungsdelikte. Und ja, wie gesagt, diese Tendenz hat 2014 begonnen. Schon 2015 mussten wir dann die höchste Zahl an Angriffen in einem Jahr registrieren, seitdem wir diese Arbeit machen, also seit 2001. Und dann im vergangenen Jahr 2016 eben leider nochmal eine Zunahme an Angriffen. Der Zusammenhang ist ganz klar. Die rassistischen Mobilisierungen seit 2014 in Mecklenburg-Vorpommern, aber eigentlich auch bundesweit, mit dem Schwerpunkt ja, flüchtlingsfeindliche Bewegungen, Gruppierungen, die massiv auf die Straße gegangen sind, vor allem 2015 und damit in vielen Landstrichen die Stimmung geprägt haben und damit auch Stichwortgeber waren für einen massiven Anstieg an Gewalt. Denn ein Großteil der Angriffe, die wir seit 2015 registrieren, sind eben rassistisch motivierte Angriffe.
Der Verein Lobby spricht von einer Zahl von 149 rechten Gewalttaten im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zahl ist womöglich nicht repräsentativ für die tatsächliche rechte Gewalt in dem Bundesland.
Das sind natürlich nur die Angriffe, die wir dokumentiert haben, die uns zugetragen wurden. Nicht alle dieser Angriffe sind polizeibekannt. Und es gibt natürlich auch eine hohe Dunkelziffer, gerade im Zusammenhang mit rassistisch motivierter Gewalt. Das sagen auch wissenschaftliche Studien immer wieder aus, ist von der hohen Dunkelziffer auszugehen, also eben auch von Angriffen, von denen auch wir nicht erfahren.
Die Opferberatungsstelle in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet nicht nur einen Anstieg rechter Gewalt, auch die Brutalität der Angriffe hat zugenommen. Der rechte Übergriff auf den 10-jährigen Jungen in Schwerin ist ein Zeugnis solch brutaler rechter Gewalt. Während der Neonazi den jungen Tarek zusammenschlug, war die Familie des Jungen in der Nähe, in einem Park. Laut eines Augenzeugen hat sich auch die Freundin des Neonazis an dem Angriff beteiligt. Sie warf Sand auf den am Boden liegenden Tarek. Eine Gruppe von Männern ist eingeschritten und hat damit Schlimmeres verhindern können. Die Täter sind daraufhin in den Wald geflüchtet. Der 10-jährige Tarek trug Verletzungen davon. Er hat sich noch nicht von dem Angriff erholt. Laut Medienberichten leidet er vor allem psychisch unter dem Erlebten. Dieser brutale Fall steht zwar nur bedingt exemplarisch für rechte Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern, aber Ähnlichkeiten zu anderen Fällen bestehen durchaus.
In der Regel werden eher Jugendliche, junge Erwachsene angegriffen auf der Straße. Repräsentativ ist der Fall insoweit, dass er in Schwerin stattfand, was seit 2015 neben einigen anderen Orten schon eine Schwerpunktregion ist, was rassistisch motivierte Angriffe angeht. Und das drumherum, wir haben noch keinen Kontakt zu den Betroffenen, aber soweit wir das wissen aus der Presse, das ist durchaus exemplarisch. Die Angriffe finden in der Regel im öffentlichen Raum statt. Das heißt, es sind mehr oder weniger zufälliges Zusammentreffen zwischen Betroffenen und rassistischen Angreifern, aus denen sich dann solche Angreife entwickeln. Und es hört sich sehr danach an, dass dieser Angriff am Herrentag sich ähnlich abgespielt hat.
Die Opferberatungsstelle in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet seit 2 Jahren immer häufiger solch brutale Fälle rechter Gewalt. Beratungsstellen in anderen Bundesländern verzeichnen einen ähnlichen Anstieg rechter Gewalttaten. Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf die Arbeit der Beratungsstellen. Vielerorts sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Beratungsstellen mit den Fällen überlastet. Sie kommen mit der Arbeit nicht mehr hinterher und können Opfer rechter Gewalt nicht ausreichend beraten. Der Opferberatungsstelle für rechte Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern geht es da nicht anders.
Also prinzipiell ist es bei uns ähnlich, dass wir im letzten Jahr und natürlich die Beratungen enden ja nicht mit Jahresende, viele der Angegriffenen aus dem Jahre 2016, auch teilweise 2015, werden immer noch von uns beraten und unterstützt. Das heißt, diese Arbeit setzt sich fort, aber tatsächlich im letzten Jahr hatten wir auch Zeiten, wo wir es kaum geschafft haben, zumindest die Erstgespräche so zeitnah zu führen, wie wir das eigentlich gerne tun würden. Und gerade im Kontext rassistisch motivierte Angriffe gibt es dann in der Beratung natürlich nochmal zusätzliche Themen, die bearbeitet werden müssen. Es geht bei Sprachmittlern los, es geht weiter über asylrechtliche Fragestellungen, die sich möglicherweise stellen. Ein Umzug ist deutlich schwieriger zu organisieren, wenn er dann nötig ist, als jetzt bei weißen deutschen Betroffenen. Also es gibt sowohl qualitativ als auch quantitativ da große Herausforderungen.
Die Opferberatungsstelle in Mecklenburg-Vorpommern arbeitet demnach auch zu den Themen Flucht und Asyl und versucht Geflüchteten, die Opfer rechter Gewalt wurden, eine asylrechtliche Beratung zu ermöglichen. Dabei formuliert die Opferberatung auch politische Forderungen. Eine Forderung dabei ist das Bleiberecht für Opfer rechter Gewalt. Das gibt es bereits in Brandenburg und Berlin. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es dieses Bleiberecht noch nicht.
Also ein Thema ist es für uns natürlich immer und es ist eine gemeinsame Forderung der Opferberatungsprojekte schon seit Anfang der 2000er Jahre, dass es jetzt diesen Vorstoß in Brandenburg gab. Das finden wir natürlich sehr gut. Das ist ein Beispiel, wie das eben in einem Bundesland auch funktionieren kann. Das wünschen wir uns auch für Mecklenburg-Vorpommern. Wenn wir uns aber die aktuellen politischen Verhältnisse hier im Land angucken und die gerade auch die Verteilung oder das Interesse im Parlament für das Thema rassistische rechte Gewalt, bin ich ehrlich gesagt dort nicht sonderlich optimistisch, dass es uns gelingen wird, so eine Forderung schnell auch in Mecklenburg-Vorpommern umzusetzen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir es weiterhin versuchen werden.
Der Pressesprecher der Opferberatung zeigt sich hier nicht sonderlich optimistisch, wenn es um das Bleiberecht der Opferrechte Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern geht. Das liegt nicht zuletzt an den Innenminister Lorenz Cafier, der öffentlich jede Asylrechtsverschärfung befürwortet. Zuletzt begrüßte Cafier zum Beispiel die geplante Ausweitung des Abschiebegewahrsams für Geflüchtete, deren Abschiebung kurz bevorsteht. Cafier sorgt in seinem Amt als Innenminister dafür, dass Mecklenburg-Vorpommern einen traurigen Titel trägt.
Vorpommern brüstet sich damit, eins der Länder zu sein, der Bundesländer mit den meisten Abschiebungen, immer auf die Einwohnerzahl bzw. auch auf die Anzahl der Betroffenen, also der Geflüchteten bezogen. Und eine Trendwende ist im Moment nicht zu erkennen.
Die Trendwende muss die sogenannte Zivilgesellschaft erwirken, gesellschaftlich und politisch. So könnte auch der Einfluss auf die Entwicklung rechter Gewalt genommen werden. Denn was sich in Mecklenburg-Vorpommern wie auch in anderen Bundesländern zeigt, ist der Zusammenhang zwischen Asylrechtsverschärfung und dem Anstieg rechter Gewalt. Solange die Politik rechte Einstellung hofiert und die politischen Grundlagen für die Ablehnung und Rassismus schafft, wird sich nicht viel verändern. Um politisch etwas zu ändern, braucht es eine Öffentlichkeit, die sich gegen Abschiebung ausspricht und eine Zivilgesellschaft, die Abschiebung aktiv verhindert. Wer einen Eindruck von dem unmenschlichen Abschiebesystem Deutschlands und im Besonderen Mecklenburg-Vorpommerns erhalten will, dem empfehle ich die Dokumentation Deportation Class. Die Doku zeigt mehrere Sammelabschiebungen in den Balkan. Sie zeigt Bilder, die sonst nicht bekannt sind. Zu sehen ist auch der Innenminister Cafier, der bei den Abschiebungen keine Miene verzieht und von den Einzelschicksalen unberührt bleibt. Hauptsache, die Zahlen stimmen. Eine erschreckende und berührende Doku, die die Unmenschlichkeit der deutschen Asyl- und Abschiebepolitik aufzeigt. Sie läuft derzeit in ausgewählten Kinos. In Halle ist Deportation Glass zum Beispiel am 20. Juni im Kino Sazi zu sehen. Nach dem Film ist man zu einem wütend, zum anderen aktiviert, etwas zu ändern. Fangen wir damit an.
Damit sind wir heute in den Antifa-News auch schon am Ende. Nächste Woche Donnerstag wird es wahrscheinlich kein Antifa-News-Magazin geben, denn die Radio Korax-Redaktion wird in der nächsten Woche ihre Magazine von verschiedenen hallischen Orten senden. Was ich euch aber versprechen kann, ist, dass es in 2 Wochen wieder neue Antifa-News geben wird. Ich verabschiede mich von euch und gebe wieder ab an das tagesaktuelle Programm. Auf Wiederhören.